Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist die Irina. Hallo Irina.
Servus alle miteinander.
Ja, der ein oder andere wird sich jetzt wundern, vor allem unsere treueren Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind heute ein bisschen anders unterwegs. Der Moritz hat Prüfungswoche, ist daher zum einen nicht an seinem Setup und kann nicht wirklich aufnehmen und zum anderen natürlich auch mit Prüfungen beschäftigt. Daher heute ein bisschen anderer Modus. Auch wenn es natürlich schön wäre, über das vergangene Spiel ausführlich zu sprechen. Das 1:1 gegen die Borussia aus Dortmund mit einem super, ja, ich sag mal Comeback nach dem wirklich miserablen Saisonstart gegen Stuttgart, wollen wir uns heute vor allem auf den kommenden Gegner fokussieren, die Augsburger. Und dafür haben wir, wie gerade schon gesagt, die Rina zu Gast, die unter anderem im FCA-Podcast Puppengeschwätz zu hören ist oder auch im Blog bei der Rosenau-Gazette zu lesen ist. Vorhin schon gehört, auch beim Rasenfunk immer wieder dabei. Ja. Willst du noch irgendwas zu dir sagen, Irina, vorab?
Nö, ich glaube, das fasst meine Person ganz gut zusammen.
Gut, super. Ja, vielleicht noch vorweg, dann kurzer Blick zurück. Wir haben den Man of the Match auf Instagram und Twitter ermittelt. Bei euch war das ganz klar Matheus Spero für das Spiel gegen Dortmund. Dem schließe ich mich an und ich glaube, dann reicht das erstmal. Ich lasse euch mit euren Erinnerungen an das Spiel zurück und wir schauen vor allem auf das nächste Spiel. Davor noch kurz die Ergebnisse der anderen VfL-Teams. Zunächst die U19 der Männer am Wochenende, unsere A-Junioren. Die haben tatsächlich seit der letzten Aufnahme 3 Spiele gehabt. Zum einen haben sie gegen Schalke gespielt, haben da 2:1 gewonnen. Dann haben sie auch in der Bundesliga, in der A-Junioren-Bundesliga gegen Bielefeld gespielt. Da haben sie leider 1:0 verloren. Und danach noch ein Freundschaftsspiel bestritten gegen Dortmund, das haben sie auch 1:0 verloren. Insofern erst ein guter Sieg, danach ein bisschen, vielleicht zu euphorisch gewesen und die anderen Spiele nicht mehr ganz so gut bestritten. Dann gab es ein 1:1 der U17 gegen Schalke. Und bei unseren Frauenteams in der Regionalliga haben die ersten Frauen 4:0 beim SV Rade gewonnen. Und die zweite Mannschaft, die zweite Frauen, hat auswärts beim SV Hohenlimburg 1:0 verloren. So viel dazu. Jetzt stürzen wir uns voll auf den kommenden Gegner, den FC Augsburg. Und ja, die haben am vergangenen Wochenende 3:1 gegen die Bayern verloren. Wie ist denn aktuell so die Gefühlslage nach den ersten Spielen der Saison?
Ja, puh, gute Frage. Also tatsächlich hätte die Saison gar nicht schlechter starten können aus Augsburger Sicht. Also wenn man die Punktrunde an sich so betrachtet, sind wir im DFB-Pokal und ich glaube, da haben wir auch eine kleine Gemeinsamkeit, relativ unrühmlich ausgeschieden in der ersten Runde. Und da sind natürlich die Köpfe irgendwie in Augsburg auch total runtergegangen. Also jeder hat sich gedacht, oh mein Gott, was wird das jetzt für eine Saison? Aber tatsächlich dann erster Spieltag. 4:4 gegen Gladbach, ein Spiel der spektakulären Sorte, wenn nicht das spektakulärste Spiel der letzten Jahre vom FCA. Das war dann eigentlich im letzten Meter fast traurig, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, nach so einem Comeback. Und dann halt eben das 3:1 gegen Bayern, wo man dachte, okay, defensiv, wenn wir uns da so präsentieren wie gegen Gladbach, wird das eine Hausnummer mit Harry Kane und so weiter. Die hätten uns wahrscheinlich doch auch ein paar mehr einchecken können. Aber tatsächlich hat sich der FCA erstaunlich solide gegen Bayern gezeigt und präsentiert. Und ich war wirklich gut gelaunt, trotz eines 3:1, weil es ein 3:1 war, wo der Kommentator sogar sagte, auf der Zone, das war vielleicht sogar schon ein Tor zu viel für die Bayern und von dem her respektabel aus der Affäre gezogen. Ich glaube, in Bayern oder bei Bayern rechnen sich die wenigsten Punkte aus und deswegen gemischte Gefühle, aber tatsächlich mit einer leichten Tendenz ins Positive derzeit.
Ja, du hast es schon gesagt, tatsächlich ist ja unser Saisonstart, auch was die Punktausbeute in der Liga angeht, relativ ähnlich. Wir sind jetzt aufgrund unseres mal wieder hervorragenden Torverhältnisses 3 Plätze weiter unten aktuell, aber ja, insgesamt Punktausbeute ist gleich. Insofern ist denke ich jetzt vor allem, ich sag mal für euch, der Saisonstart war ja, wenn man jetzt mal das Pokalspiel ausklammert, auch von den Spielen nicht wirklich leicht, weil zum einen Gladbach irgendwie gerade am ersten Spieltag so ein Team ist oder ein Team war, wo man diese Saison so überhaupt nicht wusste, wie die da antreten mit neuem Trainer und ziemlich viel Veränderungen im Kader. Und zum anderen dann natürlich direkt gegen die Bayern, auch kein leichter Gegner und jetzt kommt am dritten Spieltag dann das erste Mal wirklich vielleicht eine Partie, wo man dann wirklich mal sieht, wie man entsprechend aus der Sommerpause gekommen ist. Zum Thema Sommerpause, vielleicht schauen wir erstmal ein bisschen auf die Transfers, was sich im Sommer da so getan hat. Da haben wir ja auch heute Abend noch ganz aktuelle Neuigkeiten, die vor kurzem verkündet wurden. Bei den Zugängen zunächst, wir haben Breithaupt, Tietz, Michel, Pfeiffer, Okugawa und Dahm, die jetzt so von mir, von dem, was ich bei den Zugängen gesehen habe, diejenigen waren, wo ich so dachte, die sind vielleicht vom Namen am bekanntesten, wo auch teilweise Transfers dabei waren, wo ich mich echt geärgert habe, dass wir die nicht irgendwie bekommen oder verfolgt haben. Und bei den Abgängen vor allem Pepi, wo man, glaube ich, noch ganz gutes Geld für bekommen hat. Giekewitz, der natürlich lange da war, eine sichere Säule, aber wo es jetzt vielleicht auch ganz gut ist, dass es dann mal zu Ende geht. Und noch so ein paar andere. Aber insgesamt würde ich sagen, der Kader hat sich verstärkt. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich habe tatsächlich in der letzten Saison eine Lehre draus gezogen, und zwar, dass der Kader an sich ganz ordentlich war, aber in der Breite für mich nicht qualitativ hochwertig genug war. Und ich glaube, so ein bisschen wurde da auch was dran gemacht. Also in der Offensive finde ich auch Sven Michel einen Pfund. Da habe ich mich auch in den ersten Spielen schon gefreut, dass er da so als Leader sozusagen auch ein bisschen vorangeht von einer relativ jungen Truppe. Der FCA verjüngt sich ja seit einigen Jahren jetzt konstant, und auch diese Saison sind wir jetzt ein bisschen noch jünger geworden. Und da ist er natürlich, glaube ich, mit schon der Älteste in der Runde, und von dem erhoffe ich mir unglaublich viel. Und dann Patrick Pfeiffer, der konnte jetzt noch nicht so ganz eingreifen, weil der ist noch aufgrund einer roten Karte bei seinem alten Club Darmstadt noch, ich glaube, jetzt ein Spiel in der Liga gesperrt, also gegen euch dementsprechend. Und der wäre eigentlich sonst, denke ich, auch relativ gesetzt, wobei es da relativ spannend zugeht in der Innenverteidigung beim FCA, also mit Udo Kai, mit Bauer, mit Winter konkurriert der. Jeffrey Hauvelau ist nach Verletzung und Degradierung, hat man vielleicht medial ja mitbekommen, ist nicht mehr Kapitän und so weiter, keine Option. Und ansonsten, ja, gibt es tatsächlich beim FCA noch ein paar Innenverteidiger-Gerüchte und Rechtsverteidiger-Gerüchte. Und ich glaube, gerade auf der Rechtsverteidiger-Position wünschen sich alle FCA-Fans noch eine Verstärkung. Das ist eigentlich die Position, die ich sagen würde, wenn man den FCA irgendwo knacken könnte, dann auf rechts, weil da spielt mit Arne Engels, glaube ich, das Juwel der Newcomer der letzten Halbrunde des FCA. Aber der hat halt im defensiven Mittelfeld gespielt. Und jetzt wurde er auf rechts ausprobiert. Und ich finde, das ist eigentlich kein Experiment für die Zukunft. Und Robert Gumni, der wäre halt der Stammhalter dort, der ist halt immer noch nicht Bundesliga-tauglich, und deswegen wären wir da sehr alle sehr froh, wenn wir da noch einen Neuzugang verzeichnen könnten, aber für Bochum ist das natürlich dann keine Option mehr. Und ich glaube, aktuell gibt es halt über Jonjo Kenny zum Beispiel Gerüchte von Hertha, aber wir werden sehen, der Transfermarkt ist ja gar nicht mehr so lang geöffnet. Und Finn Dahmen finde ich einen spannenden Transfer, also mit einer, der natürlich auch ein bisschen die Zukunft einleiten kann. Und bis jetzt habe ich da noch kein finales Bild zu. Und Masaya Okugawa kann ja noch nicht eingreifen. Der hat eine Verletzung mitgebracht aus Bielefeld, hat sich dann, glaube ich, nochmal verletzt. Der fällt auf jeden Fall noch ein bisschen aus. Und ansonsten Philipp Tilz, dem wird jetzt vielleicht noch eine Rolle zugeschrieben nach dem Mergen Berisha-Abgang heute zu Hoffenheim. Von dem her, glaube ich, der könnte da in ein bisschen mehr in den Scheinwerfer treten jetzt. Und ansonsten hat der FCA gar nicht mal so viele krasse Abgänge, würde ich mal sagen. Du hattest ja schon ein bisschen was aufgelistet. Ich glaube, die tragendsten sind eigentlich Giekewitz. Das hat halt ein bisschen so ein Umbruch eingeläutet, und Berisha definitiv jetzt, ja, der hat ja nochmal getroffen gegen Bayern, und André Hahn, der war zwar mehr als ein halbes Jahr außen vor, aber der fehlt halt von der Mentalität her, definitiv, und ansonsten waren das, finde ich, keine nennenswerten Abgänge, die der FCA zu verzeichnen hat, und deswegen glaube ich, sieht Abstriche halt auf der Rechtsverteidigerposition beim FCA im Kader echt gar nicht so schlecht aus.
Das heißt aber, hinten rechts war, also von dem, was ich jetzt raushöre, war durchaus auch eine Position, wo man im Prinzip schon den ganzen Sommer sucht. Es ist ja nicht so, dass es da jetzt noch irgendwie einen prominenten Abgang gab vor kurzem. Also ist es da eigentlich schade, dass die Verantwortlichen nicht schon eher irgendwie was präsentiert haben, weil du hast ja gesagt, es gibt noch Gerüchte, aber ja, wir sind jetzt wirklich kurz vor Toresschluss. Ich weiß nicht, ob man da gepokert hat, irgendwen dann noch günstiger zu bekommen. Ist ja bei Jonjo Kenny vielleicht sogar so eine Sache, dass Hertha den noch loswerden will und dann man eventuell den ein bisschen günstiger schießen kann. Aber ja, höre ich so ein bisschen Enttäuschung vielleicht über die Transferaktivitäten raus. Ist das richtig?
Definitiv. Also wenn man so einen kleinen Wermutstropfen haben kann, dass man halt auf der Rechtsverteidigerposition, was in der Saisonanalyse sicherlich eines der Knackpunkte im FCA-Kader und in der Struktur der Mannschaft so sein müsste, wenn man sich das adäquat angeguckt hat, dann merkt man halt, dass das sowohl quantitativ als auch qualitativ nicht ordentlich besetzt ist. Also die letzte Rückrunde war es relativ verwaist. Raphael Framberger, der ist ja ein Eigengewächs, der ist nach Sandhausen ausgeliehen worden, hat sich dann dort, glaube ich, oder wieder zurück bei uns verletzt, hat, glaube ich, wieder einen Kreuzbandriss. Der ist fast schon der Routinier auf der Position, aber auch nicht so ganz richtig in der Liga angekommen. Gumni sollte immer die Zukunft gehören, finde ich, aber auch bislang immer noch nicht Bundesliga-tauglich. Dann hat man in der Rückrunde Mats Pedersen, eigentlich Linksverteidiger, rübergezogen, hat einige Innenverteidiger ausprobiert und jetzt ist es halt, Arne Engels, der eigentlich offensiv auf dem Flügel spielt, dann schon im FCA im defensiven Mittelfeld ausgetestet wurde. Es hat ganz gut funktioniert und jetzt muss er Rechtsverteidiger spielen und für mich ist das halt keine Stammbesetzung und dass man da so lange gewartet hat, passt halt schon irgendwo zur Philosophie der kleinen Clubs. Wie du sagtest, ist ja probates Mittel, länger zu warten, um vielleicht schon panische Clubs, die jetzt unbedingt ihre Gutverdiener oder, sag ich mal, Kaderleichen loszuwerden, noch ein bisschen anschieben, diese Transfers, aber ich hätte mir tatsächlich weniger Spannung gewünscht, weil bis dann jetzt einer eingespielt ist, angekommen ist, das dauert und deswegen, das kann manchmal dann auch gar nicht so gut enden, wenn man dann am dritten Spieltag immer noch nicht den Stammrechtsverteidiger gefunden hat und der dann bis Spieltag 7 braucht, bis er mal angekommen ist in der Liga. Schwierig.
Ja, das ist auch ein Punkt, den die zwei Bochum in den letzten Jahren immer zu kritisieren gab, wo dann oft irgendwie wirklich wochenlang irgendeine Position auch klar öffentlich benannt wurde, dass da noch jemand kommen soll und man fragt sich so, ja gut, wir haben eine Vorbereitung, wir haben Testspiele, das wäre ja eigentlich gut, wenn man sich da einspielen könnte. Wenn man das dann in der Liga macht, hat man ja letztes Jahr gesehen, wie es dann aussieht. Dieses Jahr konnten wir immerhin schon am zweiten Spieltag einen Punkt holen, nicht erst am 7. Insofern, bleibt das abzuwarten, wie das sich bei euch noch entwickelt. Wir haben einen Spieler dabei, den du vorhin schon genannt hast, mit Michel, der eigentlich im Sommer zum VfL wechseln sollte oder wollte. Zumindest war man sich laut Gerüchten einig und dann platzte irgendwie der FCA dazwischen und Michel hat sich doch umentschieden. War das für dich ein überraschender Transfer? Jetzt ist Sven Michel zum FCA im Sommer. Oder, hast du dich gefreut im ersten Moment oder war das so, ja okay, wird uns wohl helfen? Weil jetzt gerade hört es sich ja schon so an, als wäre er durchaus spielfreudig und gut in der Offensive bei euch.
Also ich habe mich tatsächlich gefreut, auch wenn es mir dann für alle Bochumer natürlich leid tat, weil eigentlich passt er auch, finde ich, ganz gut ins Schema für die kleineren Clubs am Tabellenende, weil es einfach für mich eher ein Mentalitätsspieler ist, jetzt nicht mit übermäßig vielleicht Talent ausgestattet, aber definitiv mit Wille und Charakter. Ist für mich einer, der vorangeht, auch laut werden kann, mal ein bisschen giftiger ist. Das hat mir tatsächlich zuletzt auch ein bisschen gefehlt. Also der FCA war durchaus giftig, aber überhaupt nicht laut und hatte keinen Dirigenten. Ich sehe Michel da und wohne ich in der Gegend Paderborn-Bielefeld. Das heißt, Michel ist durchaus schon länger halt bei mir, weil ich die Clubs auch verfolge, schon auf der Watchlist. Und deswegen finde ich auch, mit seinen Qualitäten, die er mitbringt, passt er eigentlich ganz gut zum FCA, auch zu vielen anderen im Tabellenkeller. Aber insbesondere beim FCA seit Abgang von André Hahn, jetzt Caligiuri ist weg, Baumgartlinger, das waren alles eher so ältere, gesetzte, reifere Spieler, die mal vorangehen. Und ich glaube, so eine Rolle wird er einnehmen können bei uns.
Ja, auf jeden Fall ganz gut. Also tatsächlich, als bei uns das Gerücht erstmals aufkam, dass Michel kommen soll, haben wir uns alle so ein bisschen gefragt, was wir mit ihm sollen, weil wir gefühlt schon einige andere Spieler hatten, die quasi ein ähnliches Profil mitbringen. Als es dann hieß, er geht doch woanders hin, waren wir dann, ich glaube, manche haben sich geärgert, andere haben sich vielleicht auch gefreut. Aber wenn man jetzt sieht, wie er dann doch auch euch direkt weiterhelfen kann, gibt es dann doch vielleicht einen oder anderen, der sich ein bisschen ärgert, zumal wir aktuell nicht gerade Stürmer vorne haben, die das Tor treffen. Insofern, irgendeine Verstärkung soll es da wahrscheinlich auch noch geben. Und da wäre natürlich, wenn man ihn bekommen hätte zu einem früheren Zeitpunkt, vielleicht auch das Ganze ein bisschen anders gelaufen. Kann man jetzt nicht mehr beurteilen, aber ja, ich glaube, ihr habt da auf jeden Fall einen guten Fang gemacht. Der jetzt auch in Teilen vorne ein bisschen mit das kaschieren muss, was eben heute Abend noch passiert ist. Du hast es schon gesagt, Berisha wechselt nach Hoffenheim. Muss da jetzt noch ein anderer Stürmer kommen oder kann man das intern schon irgendwie auffangen?
Also Berisha soll ja jetzt 14 Millionen Euro, was man so hört, einspringen. Das ist eigentlich ganz nett, weil ich glaube, seinerseits hat der FCA bisschen 4 Millionen insgesamt, ist da vielleicht noch ein bisschen mehr geflossen, Ablöse gezahlt an Fenerbahce. Von dem her ist das eigentlich dann doch ein guter Wert, auch weil er ja auch mal wieder zwischendurch gefehlt hat beim FCA, aber zum Beispiel gegen Bayern stand er noch in der Startelf. Nach seinem Comeback, Michel hat quasi so ein bisschen neben ihm gespielt oder versetzt und Demirovic ist über links gekommen anfänglich. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass Demirovic dann seinen Part einnimmt, der jetzt beim FCA der etatmäßige Kapitän Nummer 1 ist. Dion Bello gäbe es noch, der ist auch eingewechselt worden gegen Bayern, relativ so in der 60., 66. rum. Und dann gibt es halt noch Philipp Tietz, der auch noch ein Mittelstürmer ist. Der kam, glaube ich, dann auch zeitgleich mit Bello für Berisha. Von dem her glaube ich tatsächlich, bräuchte man jetzt nicht noch einen externen Ersatz. Da sehe ich uns tatsächlich sehr gut ausgestattet. Aber ich würde nochmal dafür plädieren wollen, dieses Geld dann vielleicht für einen Rechtsverteidiger auszugeben.
Ja, stimmt. Das hast du ja gerade schon betont. Kann man dann abwarten, aber ja, das hört sich nicht so an, als würde im Sturm noch was passieren. Muss man dann sehen, inwieweit die anderen seine Lücke, die er doch irgendwie hinterlässt, kaschieren. Warum er jetzt nach Hoffenheim wechselt, weiß er wahrscheinlich selber am besten. Gab da ja auch andere Gerüchte. Ich glaube, groß kommentieren müssen wir das an der Stelle nicht, aber gut, jeder wie er möchte. Bezüglich Leistungsträger bei euch, kann man das, ich meine klar, es gab ein paar Wechsel im Kader, auch zum Beispiel im Torwartpositionen, wo man irgendwie länger jemanden hatte, der so ein bisschen doch halbwegs konstant war. Kann man jetzt schon irgendwie festmachen, wer so die 2, 3 Spieler sind bei euch im Team, die, ja, ich sag mal, wenn die gut spielen, dann spielen auch um die drumherum gut und wenn die einen schlechten Tag haben, dann kannst du das Spiel eigentlich abschenken. So die, ich sag mal, die Achse, die Leistungsträger bei Augsburg in dieser Saison, kann man das schon ausmachen?
So ein kleiner Fingerzeig war für mich tatsächlich die Kapitänsfrage und auch der Mannschaftsrat. Ich finde, das ist immer so ein Indiz, auf was oder auf wen der Trainer setzt. Enrico Maaßen in dem Fall hat Demirovic zu seiner Nummer 1 gemacht. Ich denke mal, das wird definitiv dann einer sein, der vorangehen soll, der vielleicht noch mehr in der Bundesliga ankommen soll, als er letzte Saison eh schon gemacht hat als bester Scorer des FCA. Niklas Dorsch hatte wirklich eine Seuchensaison hinter sich, von dem haben sich ganz viele, sehr viele erhofft. Eigentlich dachte ich eher, Arne Meyer wird diese Saison unser Mittelfeldstratege sein. Allerdings zeigt sich da gerade ein anderes Bild. Also Niklas Dorsch spielt, ist auch, glaube ich, etatmäßiger Kapitän Nummer 2. Wenn mich nicht alles täuscht, das ist für mich auch ein kleiner Fingerzeig. Und dann noch natürlich in der defensiven Mittelfeld Elvis Rexbitschei, habt ihr ja auch ein paar Erinnerungen dran, spielt gerade auf der 6 neben Dorsch. Sicherlich auch einer, von dem man dann sehr viel erwartet. Wenn er bleibt, ist auch Ruben Vargas einer, der endlich mal wieder in der Bundesliga Fahrt aufnehmen kann. Und Finn Dahmen, der ist für mich die spannendste Personalie, fand ich nicht immer ganz sattelfest in Mainz, wenn er den gespielt hat. Aber auf jeden Fall einer mit sehr viel Potenzial und ich glaube, darum kann man sehr viel aufbauen tatsächlich.
Ja, du hast gerade Elvis angesprochen. Ich glaube, ein paar waren in Bochum ihm immer noch hinterher, der sich in der einen Leihsaison wirklich ja, voll reingehauen hat, auch schöne Siege mit uns gefeiert hat, der auch entscheidend dran mitgewirkt hat. Tat dann doch sehr weh, als dann klar war, dass wir ihn nicht in der Lage sind, ihn finanziell zu verpflichten, sondern dass er dann nach Augsburg geht. Da habt ihr echt einen guten Jungen bekommen, der ja auch da, ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt? Mitte 20, ne? Oder? So langsam.
Also ich glaube, er ist 25 dürfte er sein. Ja. Und sorry, ich habe gerade Probleme gehabt mit dem Muten. Und tatsächlich waren in Augsburg gar nicht alle letzte Saison so mit ihm zufrieden. Ich glaube, der hat einfach wirklich ein bisschen gebraucht. Also ist viel durch Lamentieren aufgefallen, oft auch ein bisschen Gedanken langsam. Allerdings hat er sich, glaube ich, jetzt in dieser Saison schon gut eingefügt. Hat ja, ich meine, das war am ersten Spieltag gegen Gladbach, wo er so ein Traumtor geschossen hat aus der Distanz. Da hat er schon auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt. Und dadurch, dass er halt auch ein Kapitänsamt innehat als Stellvertreter vom Stellvertreter, glaube ich, dass stark auf ihn gesetzt wird. Aber ich glaube, der hat noch ein paar PS zuzulegen beim FCA.
Ja. Das wird sich zeigen. Also ich hatte auch immer das Gefühl, der kann ein bisschen mehr, als er zeigt teilweise und auch diese Unaufmerksamkeit oder dass er sich schnell dann auf Nicklichkeiten einlässt, das ist was man dann einerseits irgendwie feiert in manchen Szenen und andererseits ist einen dann auch ärgert, wenn es gerade mal nicht so gut läuft auf dem Platz. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie er dann am Samstag gegen uns spielt. Ich hoffe natürlich in dem Fall dann nicht zu gut, aber auf jeden Fall schön, ihn mal wieder auf dem Platz dann auch 90 Minuten zuzugucken. Wie ist denn die Erwartungshaltung für die Saison? Wir haben gerade den Kader ein bisschen besprochen. Meiner Meinung nach hat er sich auf jeden Fall qualitativ in Summe verstärkt, auch wenn irgendwie hinten rechts noch so eine Lücke ist. Das heißt ja, eigentlich würde man dann hoffen, es läuft vielleicht noch ein bisschen besser als letztes Jahr. Aber ja, wie denkst du so, wenn du auf die Saison schaust, gerade mit Blick darauf, dass wir ja aus der zweiten Liga jetzt nicht die prominentesten Vereine nach oben dazu bekommen haben?
Das finde ich auch sehr gefährlich, weil man neigt immer dazu, die zu unterschätzen. Also gerade Heidenheim und Darmstadt haben für mich auch durchaus Potenzial in der auch mannschaftlichen Geschlossenheit. Die hatten eine Erfolgssträhne in der zweiten Liga und könnten diesen Hype, da sind die ganzen Regionen halt wieder voll geil auf Bundesliga. Man kennt es, wenn man erstmal wieder aufgestiegen ist, und man hat noch diese Gierigkeit, weil es halt noch nicht so viel oder gar keinen Bundesliga-Fußball in der Region gab, und das dann vielleicht gerade mit Heidenheim da vielleicht noch so ein gallisches Dorf ist, was da dahinter steht. Ich glaube, da neigt man echt, das zu unterschätzen. Aber auf jeden Fall Respekt an beide Vereine, und ich sehe die nicht ganz klar als Absteiger, muss ich sagen. Also ich denke trotzdem, es wird einen heißen Abstiegskampf geben. Wenn ich da einen Wunsch äußern dürfte oder eine Hoffnung, dann ist es, dass wir aus der letzten Saison gelernt haben. Für mich war das wirklich eine Saison zum Vergessen. Wir haben sehr viel gezittert. Am Ende hatten wir ja Glück, dass Hoffenheim Stuttgart im Schach hält. Wäre da noch ein Tor gefallen, dann wären wir wahrscheinlich irgendwie auf dem Relegationsrang gestanden. Es hätte auch noch deutlich schlimmer ausgehen können, wenn da andere Ergebnisse eingetreten wären. Und ich hoffe einfach, dass man so eine Saison vermeiden kann, wo man es nicht selber in der Hand hat und auf andere schauen muss am letzten Spieltag. Also ich würde mir einfach wünschen, wenn man in der Tabellenregion 10 bis 13 sich frühzeitig einnordet und mit dem Abstieg so früh wie möglich nichts zu tun hat und eine ordentliche Spielkultur pflegt, weil das, was der FCA letzte Saison gezeigt hat mit dem Ball und angeboten hat gegen den Ball, war einfach für einen Fan auch nur schwer erträglich.
Siehst du denn da oder sieht man denn da so als Fan auch das Potenzial, das mit dem aktuellen Trainer, sag ich mal, hinzubekommen, oder gab es da durchaus auch Wünsche im Sommer, vielleicht das irgendwie? Ich meine, immer, also am Ende, man sieht es ja oft, es gibt ja Vereine, wo gerade Konstanz dann am Ende sich auszahlt, und irgendwie immer den Trainer wechseln ist ja auch Käse, das wissen wir alle. Aber war man sich da einig, dass man so in der Konstellation weitermachen sollte, und hat quasi die Hoffnung, dass es auch spielerisch noch ein bisschen besser wird diese Saison, oder gab es da auch ein bisschen Zweifel im Sommer?
Es gab definitiv auch die ein oder andere leise Stimme, die schon geflüstert hat, ob der knappen Saison oder Rückrunde dann das Richtige ist, mit ihm weiterzugehen, was man jetzt Enno Maaßen auf jeden Fall zugute halten muss. Für den Kader der Vorsaison war er nur bedingt verantwortlich. Man braucht ja als Trainer dann auch mindestens eine ganze oder vielleicht sogar zwei ganze Vorbereitungen für dich persönlich, um auch dem Kader vielleicht auch mal einen eigenen Stempel aufdrücken zu dürfen. Es war immer bekannt, dass zum Beispiel Giekiewicz nicht dem idealen klassischen Torwartprofil entspricht, dass zum Beispiel Enno Maaßen sucht, der sucht einen mitspielenden Torhüter, das war Giekiewicz definitiv nicht, und so weiter. Also es gab da sehr viele Lücken, die auch nicht zu dem Konzept von Enno Maaßen gepasst hat. Deswegen hat der FCA letztes Jahr sondern sehr viel am Anfang experimentiert und hat dann früh von der Dreierkette, die Enno Maaßen versucht hat durchzusetzen, auf eine Viererkette zurück umgestellt, hat das Klassische spielen lassen, was in Augsburg fast jeder noch gespielt hat. Da hat man schon gesehen, dass dann auch ein bisschen der Mut abhanden gekommen ist, als die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Und ich hoffe einfach, dass jetzt mit den Neuzugängen soweit sein Gusto getroffen wurde, dass er seinen Spielplan umstellen kann. Ein bisschen was hat man gegen Gladbach tatsächlich gesehen, auch wenn es definitiv defensiv ausbaufähig war, hat man vorne schon kleine einzelne Früchte gesehen seiner Arbeit. Allerdings denke ich, geht es da um eine Entwicklungskurve, und ich hoffe, dass wir die nächsten Spiele dann mehr davon sehen, was die Spielkultur dann sein kann, die der FCA jetzt versucht für sich zu erfinden.
Ja, wir sind gespannt, wie viel Spielkultur wir dann am Samstag auch schon sehen können. Ich hatte vorhin schon angedeutet, ist jetzt, denke ich, für beide Teams tatsächlich so ein kleiner Gradmesser. Ich meine, auch auf Bochumer Seite, Stuttgart, ja, ist natürlich, wäre eigentlich auch ein Spiel gewesen, gerade mit dem Ergebnis der Vorsaison, wo man sagen muss, da hätte man sich auch auf Augenhöhe bewegen können. Nur das war halt einfach absolut nicht unser Tag, und irgendwie ist das auch immer ein Mismatch gegen die Stuttgarter Offensivleute, die haben da immer ihre besten Tage. Insofern, das Spiel klammere ich da mal aus, zumal wir auswärts sowieso nicht gerade erfolgreich unterwegs sind in der Regel. Gegen Dortmund dann zu Hause auch einen vermeintlich schweren Gegner gehabt, die aber absolut noch nicht gut in die Saison gestartet sind. Insofern weiß man jetzt auch noch nicht, wie hoch man diesen einen Punkt da hängen kann, auch wenn wir natürlich sehr zufrieden waren damit. Ja, insofern so ein Gradmesser für beide Seiten. Was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Wird das knapp? Ich denke mal, wahrscheinlich denkst du das auch, aber genau, was hast du so für eine Erwartungshaltung für das Spiel?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich finde, die beiden Clubs haben so, haben wir ja eingangs auch schon erkannt, so einen ähnlichen, so eine ähnliche Erfolgskurve, vielleicht nicht ganz gleich, weil es hat also ein bisschen gedreht. Also wir sind beide in der ersten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen. Dann hat der FCA mit einer super Aufholjagd gegen Gladbach noch ein krasses 4:4 rausgeholt. Es war sehr, sehr unglücklich mit dem Last-Minute-Elfmeter, den ich immer noch zur Debatte stellen möchte tatsächlich. Für alle, die die Szene mitbekommen haben, dann habt ihr euch ein bisschen demontieren lassen von Stuttgart und habt dann aber ein beachtliches 1:1 gegen Dortmund hingelegt und der FCA verliert 3:1. Für mich auch ein Tor zu hoch gegen Bayern. Also da auch noch ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Also deswegen wird es sicherlich spannend sein, mit beiden einen Punkt. Auf der Habenseite Werder das Spiel machen will. Ich schätze mal, ihr nicht. Ja. Ich denke mal, das wird der FCA dann auch versuchen, als Heimmannschaft zu machen. Tatsächlich ist es auch ein bisschen besser gelungen. Man hat mehr Ballbesitzanteile. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, da wird auch Mentalität auf Mentalität treffen. Ja, also sehr spannendes Spiel. Wenn ich jetzt tippen müsste, ich wüsste es noch nicht. Also ich werde es wahrscheinlich wieder last minute tippen. Allerdings liegt Bochum mit dem FCA überhaupt nicht. Also die letzten Spiele waren ja immer sehr pro Bochum, zu meinem eigenen Unglück, weil ich immer vor Ort war, jetzt zuletzt in Bochum. Ja, also alleine, wie oft uns Christopher und Jay Probleme bereitet hat, das wird für mich auch einer sein, den wir in den Griff bekommen müssen. Jetzt ist er gegen Dortmund nur eingewechselt worden, aber das ist so ein Wirbelwind, der hat uns bei jedem Spiel noch vor Probleme gestellt und das ist für mich auch auf jeden Fall einer, auf den wir wieder aufpassen müssen.
Ja, er hat ja, glaube ich, auch im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, als Bochum da, glaube ich, den ersten Auswärtssieg in der letzten Saison eingefahren hat, bei euch dann auch das eine Tor gemacht. Hat die Saison jetzt ein bisschen andere Rolle, dadurch, dass es bei uns ja auch einen Systemwechsel gab. Bin ich mal gespannt, aber ich vermute fast, dass jetzt an der Startelf selber sich nicht viel ändern wird, da das ja doch durchaus erfolgreich war gegen Dortmund. Insofern muss er dann als Joker eure Abwehr durcheinander bringen. Ja, mal schauen. Ich bin auch sehr gespannt, wer den Ball haben wird. Bei uns ist es so ein bisschen mehr Spielkultur will der Lecce ja doch auch reinbringen mit der genannten Formation. Und durchaus teilweise sah das auch ganz ansehnlich aus. Aber ja, im Wesentlichen sind wir ja oft immer dann stark, wenn wir nicht den Ball haben. Da hast du absolut recht. Insofern würde ich fast sagen, auch wäre es für uns gut, wenn vor allem ihr den Ball habt, weil wir dann mehr aus unserem Spiel rausholen können. Aber ja, wie es dann am Ende wirklich auf dem Platz aussieht, sehen wir dann erst am Samstag. Und einen Tipp würde ich tatsächlich jetzt auch nicht abgeben wollen.
Ich kann mir halt vorstellen, dass das genau euer Erfolgsrezept sein könnte. Das würde mehr das Gladbach-Spiel gegen Augsburg als Rezept dienen, als der FCA dann wirklich mit einfachsten Kontermitteln, als sie selber im Angriff waren, mit ein, zwei Diagonalpässen dann tatsächlich ausgehebelt wurde. Das war relativ sinnbildlich. Man verliert den Ball an der Mittellinie, ein langer Ball und ein Gladbacher, ich weiß gar nicht, wer es war, direkt auf und davon und schießt da Gladbach ein Tor oder schießt für Gladbach ein Tor. Und das könnte halt tatsächlich ein Muster sein, was diese Saison, wenn man das nicht hinten defensiv im Griff hat. Das ist ja auch noch ein bisschen eine Findungsphase jetzt von einem neuen alten Innenverteidiger-Duo. Ja, das könnte halt auch bei einer konterstarken oder einer Mannschaft, die auf Konter aus ist, ein probates Mittel sein. Deswegen, da habt ihr definitiv auch die Möglichkeiten, das auch ähnlich umzusetzen und davor habe ich Angst.
Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das einpendelt bei uns, weil die Konterstärke so ein bisschen halt auch meiner Meinung nach dadurch nachlässt, dass man jetzt halt einen Stürmer weniger auf dem Platz hat. Mit dem aktuell so, ich sag mal, 3-5-2 halt vorne letztes Spiel wirklich nur Asano und Hofmann als klassische Stürmer auf dem Platz gehabt. Und dann eben ein sehr variables Mittelfeld, aber da fehlt halt dann doch eben noch als Dritter einen Antwi Ajay, der auch noch mit davonlaufen kann, als Anspielstation, weil wir einfach so ein bisschen defensiver agieren. Insofern bin ich mal gespannt, wie sich das einpendelt. Ja, also da habt ihr vielleicht Glück, dass wir aus den Kontern dann einfach wegen Unterbesetzung in der ersten Reihe nicht zu viel machen können. Aber ja, das sehen wir dann am Samstag. Ich denke, wir hatten ja vorher gesprochen, wie lange wir so Zeit haben. Die Folge hat jetzt schon eine halbe Stunde. Wir könnten, glaube ich, noch lange über das Spiel und die doch engen Spiele zwischen uns sprechen. Aber wollen es an der Stelle dann auch damit belassen. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal doch sehr ausführlich einen Einblick über die Augsburger Gemütslage, über den Kader, den Sommertransfers zu geben und mit was für Gefühlen man so in die Saison startet, beziehungsweise auf das Spiel am Samstag blickt. Genau, also erstmal vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, wir erleben ein faires Spiel ohne größere unnötige Wareinsätze. Davon habe ich schon jetzt genug zu Saisonauftakt. Und ja, kann man fast nur sagen, möge der Bessere gewinnen.
Ja, genau. Das sehen wir dann am Samstag. Ja, ich drücke natürlich uns die Daumen, unsere Zuhörer und Zuhörer, vor allem auch uns. Aber wir sind gespannt, wie es denn auswärts bei Augsburg läuft. Schaut gerne, wie schon zu Beginn erwähnt, oder hört gerne mal beim Pumpengeschwätz rein. Schaut bei der Rosenauer Gazette vorbei. Wenn euch das gefallen hat, was ihr heute von der Irina gehört habt, da hört ihr sie auf jeden Fall oder lest ihr sie häufiger. Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Ja, auf ein schönes Spiel am Samstag, ein spannendes Spiel am Samstag mit für hoffentlich einem positiven Ende für Bochumer Seite. Aber ja, wir sehen es dann am Samstag, wie es läuft.